Willkommen in der ersten Folge von meinem Podcast über politische Theorie. In der politischen Debatte tauchen vermehrt immer wieder Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer auf, die von einem politischen Islam sprechen. Oft kommen diese Stimmen in der letzten Zeit aus einer vermeintlich islamkritischen Ecke. Dabei ist der Begriff nicht unbedingt von vornherein rechtspopulistisch besetzt. Aber was meint er überhaupt? Oft wird der Begriff in der Debatte auch mit dem Begriff Islamismus gleichgesetzt. Mit solchen Ismen bezeichnen wir verschiedene Phänomene wie Kommunismus, Kapitalismus, das heißt Wirtschafts- oder Gesellschaftssysteme, aber auch Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus, heißt Ideologien. Und nicht zuletzt sind auch andere Theoriesysteme und weltanschauliche Grundsätze mit solchen Ismen bezeichnet. Feminismus, Humanismus, Katholizismus, auf letzteren kommen wir später sowieso nochmal zurück. Und nicht zuletzt kennt die deutsche Sprache auch noch den Historizismus, Egoismus, Narzissmus, einen Atavismus oder den Anglizismus, der meistens im Plural als Anglizismen vorkommt. Alles in allem also ein recht heterogenes Feld an Begriffen. Die eigentliche sprachliche Herleitung interessiert uns jetzt weniger. Nur so viel, dass Suffix leitet sich vom griechischen Ismos ab, das laut Wikipedia so viel bedeutet wie auf eine bestimmte Art handeln. Es handelt sich also erstmal um prinzipiengeleitete Handlungsmuster. Aktuelle politische Bedeutung erfahren diese Ismen derzeit vor allem im Bereich des Extremismus. Dort wird der Begriff nicht nur für Links- und Rechtsextremismus verwandt, sondern auch für den Begriff des Islamismus, der in dem Zusammenhang in letzter Zeit des Öfteren fällt. Dass der Extremismusbegriff an sich hochproblematisch ist und meiner Meinung nach theoretisch auch nur schwer zu fundieren, will ich an dieser Stelle jetzt zumindest erwähnt haben. Wer sich dafür interessiert, kann auch in den Links unter dem Podcast noch mehr zu Sinn und Unsinn des Extremismuskonzepts finden. Der Islamismus jedenfalls wird in dem Zusammenhang immer öfter in der Ecke extremistischer Einstellungen als wertender Begriff verortet. Weniger Einschlag findet er als analytischer Begriff. Prinzipiell kann man ihn aber auch so verwenden. So wäre Islamismus erstmal ein nach islamischen Prinzipien angeleitetes Handeln. Im Speziellen findet er meistens in politischen Zusammenhängen eine Verwendung, das heißt also ein politisches Handeln im islamischen Sinne. Dazu möchte ich mal die Islamwissenschaftlerin Christine Schirmacher zitieren, die in einer Broschüre der Friedrich-Ebert-Stiftung schreibt: Islamismus als Herrschaftsideologie beruft sich zu ihrer Legitimierung auf die Frühzeit des Islam und erhebt diese Urzeit zum Maß aller Dinge. Der Islam ist nach dieser Auffassung nicht nur Religion, sondern auch Gesellschaftsordnung und politisches System und will die ideale, auf Gott und die Scharia ausgerichtete Gesellschaft hier auf Erden umsetzen. Diese Beschreibung ist für die Wortbedeutung erstmal ganz sinnlogisch. Kürzer gefasst beschreibt der Islamismus bzw. der politische Islam also zwei Dinge. Erstens eine Legitimierungsmaschine und zweitens eine konkrete Gesellschaftsordnung bzw. ein politisches System. Beginnen wir mal mit dem ersten, der Islamismus als Legitimierungsstrategie. Die Grundstruktur dieses Denkens ist uns als Mitteleuropäern historisch gesehen gar nicht so fremd. Durch Gottesgnadentum legitimierte Herrschaft ist auch in Europa noch nicht so lange passé. In einigen europäischen Monarchien berufen sich Herrscherinnen und Herrscher zumindest formal noch immer auf ihre Einsetzung durch Gott. Beispielsweise in Spanien, Dänemark oder im Vereinigten Königreich. In den beiden letzteren ist der Monarchentitel sogar noch immer an eine bestimmte christliche Konfession gebunden. In England ist die britische Monarchin sogar zeitgleich Kirchenoberhaupt. Die tatsächliche Berufung auf das Gottesgnadentum als, ich sage jetzt mal, charismatischer Legitimitätsgrund im Sinne von Max Weber dürfte dort aber im Laufe der vergangenen Jahrhunderte immer eine geringere Rolle gespielt haben. Prinzipiell ist so eine Legitimierung, so eine charismatische Legitimierung natürlich auch in anderen Religionen möglich und passiert auch im politischen Islam. Nicht alle berufen sich dabei aber ausschließlich auf charismatische Herleitungen. Hier, auch das nur am Rande, liegt beispielsweise auch einer der großen Trennlinien zwischen den beiden größten islamischen Konfessionen. Nachdem der Prophet Mohammed keinen männlichen Nachkommen hinterlassen hat, war Streit vorprogrammiert. Nach dem Tod des vierten Kalifen Ali waren einige Muslime, das sind die heutigen Schiiten, der Meinung, Mohammed habe Ali noch kurz vor seinem Tod zum Nachfolger erklärt. Deswegen erkennen die bis heute traditionell legitimiert nur Nachfahren des Kalifen Ali als Herrscher an. Demgegenüber kann im sunnitischen Islam rein charismatisch argumentiert und legitimiert jeder von Gott zum Herrscher entsandt werden. Dieser reinen Legitimierungsmethode gegenüber steht die konkrete inhaltliche Ausgestaltung eines politischen Islam bzw. einer islamistischen Politik. Dabei fallen oft Schlagworte wie Scharia, Kopftuch und Spiegelstrafen. Das mag für radikale Auslegungen eines politischen Islams auch durchaus zutreffen, ist aber nicht unbedingt allgemeingültig. Demokratie und Islam sind durchaus miteinander vereinbar. Vereinzelt gibt es sogar Stimmen, die sagen, die islamische Kultur sei sogar besser mit einem demokratischen System vereinbar. Andere verorten sogar noch eins weiter den Ursprung der modernen westlichen Demokratien im Islam. Es sind auf jeden Fall interessante Theorien. Wer zur Vereinbarkeit von Demokratie und Islam mehr wissen möchte, dem empfehle ich zur eingehenden Lektüre den weiter unten verlinkten und zitierten Sammelband von Ahmed Javuldak, Oliver Hidalgo, Philipp Hildmann und Holger Zapf. Natürlich gibt es aber auch im politischen Islam durchaus sehr bedenkliche Tendenzen, nicht zuletzt aus einer Menschenrechtsperspektive heraus. Im fundamentalistischen Islam wird die Rolle der Frau tatsächlich oft sehr problematisch ausgestaltet. Die wahhabitische Auslegung eines radikalen Islam, wie sie sowohl im saudischen Königshaus als auch bei den Milizen von Daesh üblich ist, hat tatsächlich mit Menschenwürde sehr wenig zu tun. Und als Homosexueller im Iran sind Hinrichtungen Alltag. Nicht zuletzt war auch vor kurzem das Wort von einem politischen Islam nach dem schrecklichen Attentat in Orlando. Natürlich sind diese Verständnisse eines fundamentalistischen politischen Islam nicht vereinbar, weder mit einem westlichen Demokratieverständnis noch mit universellen Menschenrechten. Deswegen sollte man gerade als Kritiker den progressiven Stimmen im politischen Islam mehr Unterstützung zukommen lassen, die genauso etwas verhindern wollen. Ganz allgemein ist die politische Ausformung religiöser Grundsätze ja kein islamisches Alleinstellungsmerkmal. Wo in der Türkei die AKP von Präsident Erdogan herrscht, ist in Europa die Christdemokratie eine der relevantesten politischen Kräfte. Bis vor dem Zweiten Weltkrieg gab es statt der heute in der Bundesrepublik dominanten überkonfessionellen christlichen Parteien mit dem Zentrum und der Bayerischen Volkspartei sogar den politischen Arm des politischen Katholizismus. Zum politischen Katholizismus kann man beispielsweise auch bei Karl Schmidt mehr lesen, da gibt es auch unten in den Literaturhinweisen mehr dazu. Aber auch in Indien stellt die BJP, die Partei des Hindu-Nationalismus, die stärkste Fraktion im Parlament. In Japan war die aus dem politischen Arm einer buddhistischen Sekte hervorgegangene Kometo-Partei mehrfach an Regierungen beteiligt. Das alles fällt jetzt unter den Begriff politische Theologie. Als analytische Perspektive beschäftigt sie sich mit dem Verhältnis, das die Theologie auf der einen Seite zur politischen Philosophie auf der anderen hat. Das ist nämlich durchaus ambivalent. Es gibt Abgrenzungsversuche voneinander, gleichzeitig aber auch gute Argumente, dass auch die politisch-philosophischen Theorien von Menschen und Staat nicht ohne eine politisch-theologische Letztbegründung oder zumindest ohne deren Grundlage auskommen. Mehr dazu schreibt unter anderem Walter Schweidler in seinem unten angegebenen Aufsatz. Um zu zeigen, dass Politik und Religion traditionell eng miteinander verknüpft sind, muss man nicht bis zu Marsilius von Padua zurückgehen. Dem wird nämlich der Begriff der politischen Theologie zugeschrieben. Zurückzugehen lohnt es sich aber auf jeden Fall dann, wenn man das Feld weiter erkunden möchte. Tatsächlich ist die gedankliche Trennung von Staat und Kirche ein Konzept des Mittelalters. Marsilius, der sich hinter höchst theologischen Fragestellungen verschanzt, agiert mit seinen Schriften jedoch hochpolitisch. Um das Seelenheil zu erreichen, braucht es noch auf der Erde die richtigen Zustände, um das zu verwirklichen. Für diese irdischen, ich würde aus heutiger Sicht sagen, Rahmenbedingungen, sieht er die weltliche Macht in Gestalt des Kaisers verantwortlich. Indem sie weltliche Politik betreibt und einen Allmachtsanspruch hat, macht die Kirche für Marsilius die Erlangung des Friedenszustands nämlich unmöglich. In dem Machtgerangel des 14. Jahrhunderts zwischen dem Papsttum und Kaiser Ludwig dem Bayer positioniert er sich damit ganz eindeutig. Der kleine Exkurs deswegen, weil bei dem Begriff politischer Theologie heute oft auf Marsilius von Padua zurückgegriffen wird. Ganz unterschiedliche Ausprägungen hat die politische Theologie auch bei neuzeitlichen Denkern, zum Beispiel bei der Vertragstheorie, gefunden. Für Hobbes, an dieser Stelle ganz verkürzt, muss sich die Kirche ebenfalls der Staatsgewalt unterordnen. Der Leviathan bekommt dann aber dafür auch seine eigene Staatskirche. Rousseau nimmt den Deismus aus der politischen Theologie heraus. Er erfindet eine Zivilreligion, die neben der privat ausgeübten Religion das Staatswesen zusammenhalten soll. Vergleichbares könnte man heute unter dem Begriff Verfassungspatriotismus finden. Später erkennt dann auch Karl Marx die heilende Kraft der Religion für den Zusammenhalt des Gemeinwesens. Nur um sie kurz darauf freilich zu kritisieren. In dem viel zitierten Spruch über das Opium des Volkes schreibt er: Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist zeitloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Auch ihm ist also der Zusammenhalt der Gesellschaftsordnung durch die Religion evident. Nur hat er im Sinne seines Werkes ja überhaupt kein Interesse daran, das Gemeinwesen der herrschenden Verhältnisse zu stabilisieren. Nicht zuletzt hat Max Weber das Verhältnis von Religion und Gesellschaftsordnung auf der einen, vor allem aber auch der Wirtschaftsordnung auf der anderen Seite sehr gut analytisch gefasst. In seinem Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« zeigt er, wie der Kapitalismus erst unter den Rahmenbedingungen des englischen Calvinismus seinen Siegeszug machen konnte. Dessen sogenannte Prädestinationslehre besagt, dass das Seelenheil nicht auf dieser Welt erlangt wird, sich aber diesseitig schon ganz konkret durch Erfolg ausdrückt. Wer so fleißig ist und versucht, Reichtum anzuhäufen, arbeitet damit nicht an seinem Seelenheil. Vielmehr ist das der Ausdruck dessen, dass der oder diejenige schon für einen besonderen Platz im Paradies erwählt ist, dass sich unter diesen Umständen niemand zweimal hat sagen lassen, dass harte Arbeit und ein strebsames Leben eben zeigen, wer später Gottes Gnade erwarten darf, versteht sich von selbst. Was ist jetzt also meine Quintessenz? Politische Theologie ist definitiv kein Phänomen des Islam, sondern aller großen Religionen. Auch das Christentum kennt eine politische Theologie und verbindet sie auch mit einer ganz speziellen Agenda. So wenig wie der politische Katholizismus nur per se immer negative Folgen hat, ist es auch mit dem politischen Islam. Gleichzeitig dürfen Gefahren einer unaufgeklärten, einer radikalen Auslegung des politischen Islam natürlich nicht verharmlost werden. Wie jede von Heilsversprechungen motivierte Agenda ist gerade er natürlich auch für Radikalisierungen und Absolutismen offen. Vielen Dank fürs heutige Zuhören. Ich freue mich auch gerne über lebhafte Diskussionen unten in den Kommentarspalten und bis demnächst zur zweiten Folge von meinem Podcast.